Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart. Herzlich willkommen zu einer Sendung mit dem italienischen Schriftsteller Roberto Saviano, der gerade ein neues Buch herausgebracht hat. Berühmt wurde Saviano 2006 mit der Reportage Gomorra. Er war damals Mitte 20 und brauste mit seinem Mofa durch die neapolitanischen Vororte auf den Spuren der Camorra, wie die Mafia in Neapel heißt.
Das ist die wahre Macht der Camorra. Sie verwalten das Leben und den Tod ihrer Leute. Es wird Teil der wirtschaftlichen Spekulation, so als sei das Leben ein spezielles Privileg. Jeder weiß genau, dass es jeden Moment vorbei sein kann.
So beschrieb Roberto Saviano 2006 die Camorra. Ich traf ihn damals mit seinen Leibwächtern in Neapel. Sein Buch war gerade erschienen. Seitdem lebt er unter Polizeischutz und in Neapel ist er schon lange nicht mehr unterwegs. Das wäre viel zu gefährlich. Aber wie kann man dem Phänomen der Mafia literarisch auf die Spur kommen? Wie sollte man von ihr erzählen? Darüber machte sich auch Andrea Camilleri, der große sizilianische Krimiautor und Erfinder von Commissario Montalbano, Gedanken. Er fand zum Beispiel Marlon Brando, der in dem mythischen Film Der Pate Don Vito Corleone spielt, viel zu sympathisch, das sei ein Risiko und am Ende Reklame für die Mafia. So dürfe man als Schriftsteller gerade nicht arbeiten.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Don Vito Corleone Killer beauftragt und Menschenleben auf dem Gewissen hat. Das ist die Wirklichkeit. Der Typ rückt einem natürlich unglaublich nahe. Und wenn man als Schriftsteller sein Handwerk versteht, ist es für den Leser eher schlimmer, denn die Verunreinigung durch dieses Gedankengut ist noch subtiler. Aus diesem Grunde kommt in meinen Krimis die Mafia nicht vor. In der Montalbano-Reihe ist sie eine Art Hintergrundgeräusch, eine Störung. Höchstens in dokumentarischer Form kann man über die Mafia schreiben. Das Buch von Roberto Saviano, Gomorra, über die neapolitanische Camorra, ist zum Beispiel großartig. Wenn es doch mehr Bücher dieser Art gäbe. Bücher, die es schaffen, Einfluss auf die Wirklichkeit zu nehmen. Savianos Leistung besteht auch darin, den Balanceakt zwischen einem erzählerischen und einem dokumentarischen Werk geschafft zu haben. Es freut mich sehr, dass Gomorra so erfolgreich war und immer noch ist.
È un libro che mi ha fatto piacere il successo che ha ottenuto e continua a ottenere.
Andrea Camilleri war das mit seiner Zigaretten- und Whisky-gestellten Stimme. Er starb vor 3 Jahren. Ich traf ihn in Rom. In Gomorra legte Saviano die martialischen Praktiken der Mafia-Organisation und die Verstrickungen mit der legalen Wirtschaft offen. Sein Buch verkaufte sich dann weltweit über 10 Millionen Mal. Es wurde mehrfach verfilmt und brachte die Bosse wirklich in Bedrängnis. Es veränderte also tatsächlich etwas. Das war gar nicht selbstverständlich. Der Strafrichter Giancarlo De Cataldo, ebenfalls ein erfolgreicher Krimiautor, weiß noch, dass es für Saviano gar nicht so einfach war am Anfang. Ursprünglich war er nämlich eher ein unbekannter Polizeireporter.
Roberto Saviano hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sein Buch überhaupt veröffentlicht wurde. Der Verlag Mondadori hat sein Manuskript fast eher aus Mitleid angenommen und ihn mit ein paar Euro abgespeist. Sie dachten, naja, es wird irgendwie durchrutschen. Aber dann ist das Buch hochgegangen wie eine Bombe.
Giancarlo De Cataldo über Roberto Saviano, der auf sein Lebenselixier, nämlich auf der Straße allein zu unterwegs zu sein, schon seit 16 Jahren verzichten muss. Trotzdem hat Saviano weiter recherchiert und geschrieben und etliche Reportagen und Romane veröffentlicht. Jetzt ist sein neues Buch erschienen. Aufschrei, 30 Anstöße für eine mutigere Welt, heißt es. Ich habe vor ein paar Tagen in Italien per Telefon mit ihm gesprochen. Buongiorno Roberto.
Buongiorno, buongiorno.
Perché è necessario gridare? A che cosa serve? Warum ist es notwendig zu schreien? Was kann ein Aufschrei bewirken?
Beh, innanzitutto a interrompere quella sorta di magma confuso in cui siamo immersi.
In erster Linie geht es mir darum, dieses verwirrende Magma, diesen Brei, in dem wir stecken, mit einem Schrei zu durchbrechen. Es herrscht ja dauernd ein Riesenlärm im Hintergrund. Ich fordere meine Leserinnen und Leser auf, einen Schrei auszustoßen, der sich gegen die allgemeine Gleichgültigkeit und die Ungerechtigkeit richtet. Und das ist auch ein Akt des Vertrauens. Nämlich darauf, dass die Dinge sich verändern können, wenn beanstandet wird, was falsch läuft. In meinem Buch habe ich also nach Menschen gesucht, die dafür gekämpft haben, alles das zu verändern, was nicht in Ordnung ist. Ich wollte mit ihren Geschichten, mit ihren Schicksalen bezeugen, dass es die Möglichkeit gibt, Vertrauen in die Veränderbarkeit der Dinge zu haben.
Wer sind denn diese Menschen, deren Geschichten Sie in Ihrem Buch erzählen?
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Figuren. Einige sind sehr bekannt, zum Beispiel Martin Luther King. Von Martin Luther King erzähle ich, wie man versucht hat, ihn zu diskreditieren. Wir kennen die Geschichte von Martin Luther King, aber dass man immer wieder versucht hat, seinen Ruf zu zerstören, wissen wir nicht. Sie haben in Motelzimmern Wanzen installiert und Treffen mit vermeintlichen Liebhaberinnen mitgeschnitten. Das FBI hat dann Martin Luther Kings Frau diese Tonbänder geschickt. Es gab das sogenannte Selbstmordpaket. Sie haben King einen Brief geschickt, in dem steht, dass man alles in der Hand habe, um ihn zu verleumden und zu diffamieren als jemanden, der Unzucht betreibt und Steuern hinterzieht. Und sie bieten ihm an, wenn du dich umbringst, verzichten wir darauf, all diese Anschuldigungen publik zu machen. Ich erzähle aber auch von Jean Seberg, dieser wunderbaren, hochbegabten Schauspielerin, die in den Medien massakriert wurde, weil sie in den USA die schwarzen Bürgerrechtler und die Black Panther unterstützte. Sie hatte Geld für eine Schule gespendet, es war also eine kleine Sache und nicht irgend so eine Riesenfinanzspritze. Es handelte sich um eine Schule, die den Kindern der Black Panther umsonst Frühstück gab. Man wollte die Leute ermutigen, ihre Kinder dorthin zu schicken. Sie bekamen etwas zu essen und konnten außerdem lernen. Und dann ging der Tratsch los, der Gossip. Jean Seberg erwartete ein Baby von ihrem Mann Romain Gary, auch er eine herausragende Persönlichkeit, ein großer Schauspieler. Und die Presse fing an zu behaupten, dieses Kind sei von einem der Anführer der Black Panther. Sie sagten, es wird ein schwarzes Baby sein. Durch diesen enormen Druck verlor Jean Seberg ihr Kind. Sie hatte eine Fehlgeburt. Und dann tat sie etwas, was ihr Gleichgewicht schwer beschädigen sollte. Sie zeigte den Presseleuten den Leichnam ihrer zu früh geborenen Tochter, um zu beweisen, dass es ein Mädchen mit weißer Hautfarbe war. All das verkraftete sie letztendlich nicht und einige Monate später nimmt sie sich das Leben. Dieser Gossip, diese Art von Tratsch ist reiner Faschismus. Es handelt sich um Squadrismus, also das, was die Schlägertrupps von Mussolini taten, bemäntelt von vermeintlich journalistischen Informationen. Wer solchen Tratsch verbreitet, ist unmoralisch. Und zwar in dem Sinne, dass er einen kriminellen Journalismus vertritt, der die Freiheiten der Demokratie missbraucht, um Menschen einzuschüchtern und die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Intimidire le persone e ovviamente usa tutto questo per avere consenso nell'opinione pubblica.
In diesem Zusammenhang, Roberto Saviano, zeigen Sie sich auch sehr skeptisch, was die Möglichkeiten des Internets angeht, der digitalen Kommunikation. Sie haben ja selbst furchtbare Verleumdungskampagnen erlebt. Wie können wir uns gegen die Gefahren dieser Art von Öffentlichkeit wehren? Sie wollen Ihren Lesern und Leserinnen ja auch etwas beibringen.
Ja, es geht vor allem darum, den Opfern dieser Strategien beizustehen und sie zu verteidigen. Aus diesem Grund beschäftige ich mich ja auch mit den Tagebüchern von Joseph Goebbels und analysiere sie. Ich zeige, wie Goebbels die faschistische Propaganda entworfen hat. Aber wenn man es sich genauer anschaut, wird deutlich, dass diese Prinzipien sehr viel zu tun haben mit jeder Art von Propaganda, wie sie heute von politischen Vereinigungen, von Unternehmen, von allen möglichen Gruppen benutzt wird. Heute ist es praktisch unmöglich, sich gegen Anschuldigungen zu wehren, weil die Internetplattformen ganz bewusst die Verbreitung von Gift forcieren. Die Algorithmen belohnen ja gerade Angriffe, Attacken, Polemiken. Algorithmen sind so konstruiert, sie sind eben nicht neutral. Und das führt dazu, dass sie uns zu schlechteren Menschen machen. Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist, uns Zeit zu nehmen, diejenigen, die zu Opfern dieser Mechanismen werden, zu verteidigen und diesen Schlamm, diesen Dreck, wenn er uns begegnet, nicht weiter zu verbreiten.
Difendere chi è vittima di questi meccanismi, provare a non diffondere quando incrociamo con del fango, a non diffonderlo.
In Ihrem Buch Aufschrei stellen Sie auch die Arbeit und die Werke von Anna Politkovskaya, Emi Zola, Giordano Bruno und Anna Akhmatova dar, also doch sehr verschiedene historische Figuren. Zum Teil sind es Schriftsteller. Was verbindet denn diese sehr unterschiedlichen Figuren miteinander?
Difficile, nel senso che hanno in comune la resistenza.
Sie teilen eine gewisse Widerstandskraft, die weit über alles Vorstellbare hinausgeht. Es sind Menschen, die auf das Wort setzen und darauf, dass es einen Unterschied macht, auf wessen Seite man steht. Und das ist genau der Punkt, an dem ich diese verschiedenen Geschichten miteinander verknüpfen konnte. Ich richte mich ja an ein bestimmtes Publikum und wollte denjenigen, die entmutigt sind und das Gefühl haben, es nützt alles nichts und die übelsten Leute werden immer die Sieger sein, andere Geschichten anbieten. Den Lesern, die alles satt haben, wollte ich einen Ausweg zeigen. Das, was die Frauen und Männer, die in meinem Buch vorkommen, miteinander verbindet, ist ihre Widerstandskraft und das Vertrauen, das sie in das Wort setzen und in das Engagement gegen alles, was uns zu besiegen und zu überwältigen droht.
Diciamo tutto ciò che sembra vincerci, sembra sopraffarci.
Warum ist es dann gerade nützlich, ausgerechnet den Staatsrechtler Carl Schmitt zu lesen, auf den Sie sich ja auch beziehen, den viele allerdings nur mit spitzen Fingern anfassen würden?
Perché Carl Schmitt mi permette di raccontare in questa dinamica la creazione del nemico.
Weil Carl Schmitt mir erlaubt, im Zusammenhang mit dieser Dynamik darzustellen, wie es zu Feindschaften kommt, wie ein Feind aufgebaut wird. Indem ich von ihm und seiner Person erzähle, kann ich erklären, wie das, was wir heute erleben, entstanden ist. Nämlich die neue Stärke des Populismus, und zwar in allen Ländern. In Italien sind die Fratelli d'Italia, also die Postfaschisten, gerade die stärkste Partei. In Frankreich hat Marine Le Pen zwar verloren, aber mit einem unfassbar guten Ergebnis für eine Partei mit einer neofaschistischen Herkunft. In dem Kapitel über Carl Schmitt geht es mir darum zu zeigen, wie ich durch einen Theoretiker, der meinen Überzeugungen sehr fern ist, Erkenntnisse gewinne. Ich denke zum Beispiel über das Konzept des charismatischen Anführers nach, über die Logik des Ausnahmezustands. Carl Schmitt ermöglicht mir, all das zu diskutieren.
Und ein Thema, das auf den ersten Blick weit weg ist von dem, was Sie uns bisher erläutert haben, Roberto Saviano, das aber mehrfach in Ihrem Buch auftaucht, ist das der Migration. Warum ist das für Sie so zentral?
Perché praticamente l'immigrazione è il banco di prova su cui tutte le destre europee.
Weil Migration so etwas wie der Prüfstein für die gesamte europäische Rechte ist. Hier hat sie den Hebel angesetzt, um Zustimmung zu erhalten. Da die extreme Rechte auf die Probleme der Arbeitslosigkeit, auf die Lage des Wohlfahrtsstaates, auf die Frage der wirtschaftlichen Gestaltung keine Antworten hat, hat sie angefangen, die Migranten zu terrorisieren. Die Migranten sind die, die andere umbringen. Die Migranten sind die, die vergewaltigen. Die Migranten überschwemmen uns. Auf der anderen Seite ist die Linke verschwunden. Denn alle linken Parteien, ob in Deutschland, England oder Spanien, stecken in einer tiefen Krise. Sie werden als Parteien gesehen, die keine Antworten haben, die sich um Wählerstimmen für ihre alten Ideale bemühen. Aber dann beschuldigt man sie, dass sie mit diesen Idealen nur ihre eigenen Karrieren absichern wollen. Die extreme Rechte macht Terror. Sie macht einfach nur Terror. Und sie findet dafür auch viel Raum. Die Vorstädte sind schlecht verwaltet worden. Die Integration ist eine komplexe Angelegenheit. Matteo Salvini, der Parteichef der italienischen Lega und ehemalige Innenminister, hat seine gesamte Wahlkampagne so geführt. gegen die Einwanderer. Er tat etwas, das, glaube ich, in Deutschland verboten wäre. Er postete jeden Tag eine Straftat, die von Migranten begangen worden war. Das ist eine sehr billige Art von Diffamierung. Wenn ich auf meiner Facebook-Seite jeden Tag Straftaten von Berlinern posten würde, wirkt es von außen so, als sei Berlin ein hochkrimineller Ort. Wenn ich jeden Tag Straftaten von Nigerianern oder anderen Afrikanern anprangere, baue ich einen Feind auf. Dabei ist jede einzelne kriminelle Tat, jede Rechtsverletzung natürlich unendlich viel komplexer als die banale Gleichsetzung von Migrant und Kriminalität. Darum geht es mir in meinem Buch. Man muss verstehen, dass die Angst vor Migration das Zentrum der ultrarechten Politik bildet, um sich vor dieser Art von Propaganda schützen zu können.
Sia fondamentale per proteggersi da questo tipo di propaganda.
Das Bild, das Sie, Roberto Saviano, in Ihrem Buch von Italien entwerfen, ist äußerst pessimistisch. Gibt es etwas, auf das Sie trotz allem vertrauen, das sich auch zum Guten verändert hat?
Nein.
Addirittura. Tatsächlich nicht. Ist das so?
Das ist so. Nichts hat sich verändert. Die Lage ist dramatisch. Dass Giorgia Meloni, die Vorsitzende der Fratelli d'Italia, die stärkste politische Kraft ist, ist erschreckend. Meloni und Salvini haben kein politisches Programm. Sie liefern Slogans. Nach meinem Eindruck haben wir Großalarm. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass es überhaupt nicht mehr um die wesentlichen Themen geht, also Arbeit, die Verteidigung der Rechte, die Koordination der Migrationsströme. Über all das kann heute stillschweigend entschieden werden.
Zu Beginn Ihres Buches richten Sie sich an ein Gegenüber, an ein Du, einen Schüler, und Sie sagen den Satz: Ich hatte keine Angst, so lautet Ihre Formulierung. Ist es nützlich, Angst zu haben? Utile sentire paura?
Allora.
Unbedingt. Das Gefühl von Angst zeigt uns, dass irgendetwas schiefläuft, dass wir auf uns achten müssen, uns retten, uns schützen müssen. Das, was nicht geht, ist Feigheit. Feigheit unterscheidet sich von Angst. Feigheit vergiftet. Feigheit ist ein Risiko, denn sie kompromittiert unsere Entscheidungen. Angst ist gesund. Der Anti-Mafia-Richter Falcone hat uns in diesem Zusammenhang sehr viel beigebracht. Er hat gesagt, das Problem ist nicht, Angst zu haben, sondern das Problem ist, inwieweit dich deine Angst beherrscht. Denn das macht dich zum Feigling. Aber mein Fehler war, gar keine Angst zu haben. An einem bestimmten Punkt hatte ich keine Angst und ich wurde von den Mechanismen zermalmt.
Sie spielen auf die Eskalation der Drohungen durch die Camorra-Bosse vor 16 Jahren an, die ja dann dazu geführt haben, dass sie seitdem nur unter Polizeischutz leben können. Sie sprechen in Ihrem Buch, Roberto Saviano, immer wieder ein Gegenüber an. Sie treten mit diesem Du in eher lockerer Form in Kontakt. Warum haben Sie sich für diese Erzählperspektive entschieden?
Ich wollte einfach direkt mit meinem Leser in Verbindung treten. Ich habe mir einen jungen Leser vorgestellt, aber meine Leserinnen und Leser sind zwischen 13 und 99 Jahren alt. Ich wollte ihnen eine Landkarte bieten. In meinem Buch ist ja tatsächlich so eine Art Weltkarte abgebildet. Es ging darum zu sagen, ich weiß, dass ich dich in unerforschte Gebiete begleite. Normalerweise vermitteln uns ja Karten bereits bekannte Gebiete. Ich wollte aber unerforschte Gebiete entdecken und sie sollen auch von dir entdeckt werden. Ich weise dich auf sämtliche Eigenarten des Territoriums hin. Ich stelle dir einen Zeugen zur Seite für all das, was passieren kann, und zeige dir, wie du dich schützen kannst. So habe ich mir das vorgestellt.
Grazie mille, Roberto Saviano. Vielen Dank, Roberto Saviano.
Grazie a voi, grazie a te. Speriamo di vederci presto.
Roberto Saviano war das über sein Buch Aufschrei, 30 Anstöße für eine mutigere Welt, erschien bei Hansa, 512 Seiten für 27 Euro. Das italienische Original des Interviews können Sie auch online auf unserer Webseite nachhören. Wir haben es aufgezeichnet. Von der kritischen Zeitgenossenschaft Savianos noch ein Splitter aus dem deutschsprachigen Literaturbetrieb. Heute wurden nämlich die Namen bekannt gegeben, die in Klagenfurt beim diesjährigen Ingeborg Ingeborg-Bachmann-Preis lesen werden. Es sind 14, mit dabei sind Juan Guse, Hannes Stein und Eva Sichelschmidt. Das war's für heute im Büchermarkt. Mit diesem Blick in die Zukunft verabschiedet sich im Studio Maike Albart.